Herzlich willkommen zu Zwei Linke Hände, der Podcast mit Jan Josef Liefers und Heinz-Harald Frenzen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht freundlich hier heute. Es geht schon wieder los. Genau, wir sitzen uns schon wieder gegenüber, wie wöchentlich aktuell, weil die Zeit heilt alle Wunden und wir kriegen das hin. Nein, wir sind aktuell nicht viel auf Tour, weil keine Touren stattfinden gerade. Das geht erst im März richtig los und deswegen können wir uns heute noch mal treffen und nächste Woche vielleicht auch.
Das schaffen wir wohl.
Also, Folgendes. Und zwar gab es jetzt vor dieser Aufnahme, bevor wir auf Record gedrückt haben, schon den Moment, wo wir uns gegenseitig so Demos gezeigt haben, woran wir gerade so arbeiten. Und dann ist uns aufgefallen, hey, lass uns das doch mal kurz thematisieren. Und zwar diesen Weg von, ich schaffe selber Musik, schreibe auch und so. Da sind wir ja auch, da haben wir ja auch krasse Parallelen tatsächlich. Und das ist durchaus ein Thema, über das man sprechen kann. Mhm. Musikproduktion, Mixing, Songwriting.
Ich glaube, das Erste, also womit es bei mir begann, ist dieses Songwriting innerhalb einer Band zu machen.
Ja, bei mir auch.
So, ne? Irgendwie da fängt das ja an, denn dass man halt selber auch merkt, welche Parts möchte ich aneinander hängen, wie ist eine ganz normale Reihenfolge von Parts halt bei XY-Songs halt, die im Radio laufen oder so, ne? Dann hast du immer irgendwie Intro, dann hast du Strophe, dann hast du Chorus, hast du wieder Strophe, dann kommt irgendwann noch ein C-Part, Bridge, Pipapo. Und ich glaube, man hat schon, oder ich habe schon direkt angefangen, in diesem Bereich halt zu schauen, was will ich als Erstes schreiben? Will ich als Erstes den Chorus machen, der halt dann mega strong ist, irgendwie, da ballert alles los, das ist, irgendwie muss eine geile Hook haben. Und dann, und davon gehe ich zu einer Strophe, ja, also speck das ab.
Irgendwie. Hast du so schon gedacht, damals bei den Band-Songwriting-Sessions im Proberaum auch? Oder naja, war das da eher so, wie es zum Beispiel bei mir auch war, wir haben uns eigentlich getroffen und dann haben wir irgendwie, da hat sich das alles mal so ergeben. Es gab irgendwie gar keine richtige, einer von uns hatte immer so ein bisschen das Zepter in der Hand, aber es gab keine, wir haben ja jetzt brauchen wir einen Chorus, der muss ja dann auch aufgehen und dann müssen wir jetzt das und das und das machen. Es war immer eher so ein Zufallsprodukt dann am Ende. Mal ging der Chorus richtig gut auf und mal war es halt so ein, ist halt ein Song geworden, ne?
Ja, ja, voll. Ja, ich glaube, so diese in der Band, ganz zu Anfang war es dann eher auch wirklich alle zusammen erschaffen was. Da kommt dann irgendwie ein, ey, hast du mal ein neues Lick? So, dann wird das gespielt, dann jammt man da drauf und daraus entsteht vielleicht irgendwas. So. Mhm. Das ist auf jeden Fall so der Anfang irgendwie, den ich auch kenne. Irgendwie. Dann ging das aber ganz schnell, dass ich dann geguckt habe, wie kann ich es schaffen, Dynamik zum Beispiel zu erzeugen oder so. Also, dass man jetzt nicht nur sagt irgendwie, ey, cool, das ist jetzt Part A, da habe ich jetzt einen Lick gespielt und Part B habe ich noch ein zweites Lick irgendwie, aber wie verbinde ich das halt? Das kam sehr früh bei mir, dass ich halt versucht habe, da mehr Augenmerk drauf zu legen. Ich glaube aber auch, dass es vieles passiert auch so aus dem, wie du schon sagst, aus dem Affekt, dass du halt mit den anderen dann zusammenarbeitest oder die Leute halt sozusagen dann dieses blinde Verständnis, was man irgendwann haben möchte, auch so innerhalb einer Band halt, dass der andere dann sagt, ey geil, ich habe jetzt, darauf kann ich flashen, ich habe jetzt sofort, ey, lass mal den Part jetzt ausprobieren, weil das finde ich, das passt danach richtig geil so.
Ja, das ist so dieses Prinzip, die beste Idee gewinnt. Das ist ja eigentlich auch voll ein bisschen eine Sache, die ich dann beim Produzieren alleine manchmal vermisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wenn ich dann, wenn man dann lange auf einer Idee rumreitet und dann auch nicht so richtig weiß, ist das jetzt geil oder also finde nur ich das geil oder ist das, wenn ich das mal rausschicke, vielleicht auch nicht. Und das ist auch ein Riesenthema, weil diese Selbstzweifel, ne, gerade beim kreativen Schaffen, das ist total interessant, weil es gibt Tage, wo ich so dann nach Hause fahre und denke so, ja, das höre ich mir im Auto an, das klingt sogar auch hier ganz gut und jetzt bin ich mal zufrieden mit dem Outcome. Und dann gibt es Tage, wo ich dann auch merke, so, du kannst gar nichts. Das klingt alles scheiße und ich will eigentlich, vielleicht sollte ich mir mal überlegen, was anderes zu machen und merke dann ganz schnell, ja, kannst du auch dann eigentlich nicht so viel.
Ja. Und dann, ja, same here auf jeden Fall.
Das
ja.
ist...
Weil das kann ich total nachvollziehen. Ich hatte letzte Woche, habe ich einen Track geschrieben und ich war irgendwie so, boah, wie geil das gerade klingt und mega Idee und passte halt einfach alles. Und dann bin nach Hause gefahren, irgendwie super. Dachte mir so, na, lässt jetzt mal so liegen. Irgendwie so, ne? Weil man kennt das ja schon. Man hört sich das dann nochmal in einer Woche an. Gestern habe ich mir den angehört und dachte, war es jetzt doch nicht so stark irgendwie so vielleicht.
Oder auch so den Moment, wo man denkt, so, wo ist denn der Song? Ich finde den gar nicht wieder. Das war doch ein richtig geiler Song. Der war es nicht. Ja. Wo ist er denn? Keine Ahnung, ist wahrscheinlich verloren gegangen.
Ja, auf jeden Fall. Wie bist du denn überhaupt in dieses als Produzent arbeitender, wie bist du da reingekommen? Also wann hat das angefangen?
Ich habe ja als ich erzählt habe, was ich so mache und wo ich so herkomme, diesen Step mit eigener Band so ein bisschen übersprungen tatsächlich. Ja. Also immer schon selber Musik gemacht. So haben wir uns ja auch halbwegs kennengelernt damals. Es war tatsächlich so, dass ich ganz ursprünglich damals in der Schulzeit schon Bands hatte und dann mit einer Band, die This Void hieß, auch viel Studioerfahrung gesammelt habe. Und da aber auch gemerkt habe, so wenn wir im Studio waren, hatte unser Sänger dann immer so die Muße, sich dann auch in die Regie zu setzen und dann halt wirklich jeden Recording-Step selber auch zu überwachen und war halt quasi so hatte so die Rolle des Produzenten neben dem Engineer, der halt dann da war. Ich habe damals immer schon gemerkt, boah, ist irgendwie, finde ich ja total mühselig. So, entweder ich mache das selber oder ich chill halt hier gerade auf dem Sofa und warte halt, bis ich wieder was einspielen kann. So. Tatsächlich habe ich dann aber in dem Zuge, in diesem Studio auch, in den Elevate Studios damals, die gibt es auch heute noch, angefangen als Assistent zu arbeiten. Also Kaffee machen, Kabel rollen und so. Und das
ist so typical, oder?
Ja, das
ist halt wirklich also, so, wenn man das hört, sorry, dass ich da kurz reingrätsche, aber dieses, ich habe dann halt als Hilfe, als Praktikant, als Azubi, als irgendwas angefangen, in einem Studio zu arbeiten. Ja, hast du Kaffee gebracht und hier und da irgendwie ein bisschen geholfen und eigentlich nur zugeguckt. Das hört man so oft.
Ja, das ist auch der so normale Weg, glaube ich. Also meiner Meinung nach, ich habe das damals irgendwie auch verflucht, fand das aber auch gut gleichzeitig. Hab dann das erste Mal auch zum Beispiel eine große Patchbay gesehen. Irgendwie, die gibt es ja in Studios öfter mit, wenn du Outboard-Equipment hast natürlich. Und da ist mir dann regelmäßig der Kopf geplatzt. Irgendwie, ich dachte, hey, wie soll das funktionieren?
Hier sind so viele Schlangen.
Also, ja, warum könnt ihr das nicht alles in der Box machen? Ja, weil, also Outboard-Gear hat ja auch seine Berechtigung.
Ja.
Und klingt ja auch geil, ne? Wenn man weiß, wie man es einsetzt, dann ist das ja auch, kann das nice sein. Es ist dann so gewesen, dass ich von diesem Studio aus durch mehrere Zufälle abgeworben worden bin und dann in ein Studio gekommen bin, wo wirklich richtig ernsthaft Musik produziert worden ist. Das Studio vorher war halt eher so ein Tagesgeschäft zu der Zeit. Mhm. Also da kamen man mal junge Bands hin, mal kamen da Sprecher rein. Mhm. Dann wurde das Studio auch wieder fremd vermietet und so. Es war aber interessant, um da überall mal so ein bisschen reinzugehen, aber es war halt nicht so ein richtiger Deep Dive. So. Und auch da das noch alles sehr frisch und sehr neu war, nicht so dieses klassische Assistent-Sein. Das hatte ich dann tatsächlich bei der Assistenzzeit danach und dann ging es halt so richtig los mit so, hey, du hast jetzt eine Woche Zeit, kannst Pro Tools üben. Entweder du packst es halt oder du bist halt raus.
Ja.
Dann habe ich mir dann mehrere DIN A4 Seiten ausgedruckt mit Shortcuts für Pro Tools und habe dann halt editiert. Und dann am Anfang war ich halt auch echt scheiße. So, aber die ersten Monate war halt wirklich nur Drums editieren, Vocals editieren, einfach nur editieren, abwaschen, Sachen zur Post bringen und saugen, solche Sachen. Und das wurde dann halt immer mehr. Also dann konnte ich dann irgendwann anfangen, auch mal einen Bass einzuspielen oder mal irgendwelche Ideen noch mit reinzugeben. Das hat dann irgendwann echt angefangen, Spaß zu machen. Und
das auch noch.
Zu dem Zeitpunkt, da war ich Anfang 20, habe ich aber immer diese Mixing Engineer bzw. Producer Laufbahn für mich gar nicht so richtig gesehen. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss, also habe das jetzt als Plattform, um dann eventuell irgendwann so einen Hybrid-Schlagzeuger Songwriter zu werden, irgendwie sowas. Das war einfach für mich nicht ganz klar. Es wäre wahrscheinlich hilfreicher gewesen, wäre das so gewesen vielleicht. Nach jetzt den ganzen Jahren bin ich eigentlich ganz dankbar. So, ich habe da so viel gelernt, was ich einfach jetzt als Produktionsleiter oder auch Monitor-Engineer anwende.
Das ist ja wieder das Ding. Ja. Du lernst so viel und denkst halt, wofür mache ich das jetzt gerade oder wieso muss ich jetzt gerade die ganze Zeit Drums editieren und so. Und jetzt sitzt du halt dann irgendwie bei Produktion XY und weißt halt einfach, was zum Beispiel auch in einem Ableton passiert, ja, wie ich halt was machen muss mit Sound, Pipapo, auch für die Leute auf dem Kopf und also in den Ohren und so. Ist so mega voll. Also nichts ist eigentlich umsonst.
Auf so, keinen, ne, Fall.
Aber du siehst halt einfach natürlich in der Zeit dann irgendwie so ein bisschen den, ja, das Langweilige daran eher so, ne? Oder das, was sich immer wiederholt, aber voll.
Also ich habe in der Zeit auch als Assistent mit Pro Tools arbeiten gelernt und da halt auch DAW, mit einer DAW arbeiten, mhm, richtig verstanden. Ich hatte vorher natürlich schon Ableton irgendwie gecrackt mit 17 oder so und habe dann da halt irgendwie irgendwelche Beats gemacht. So richtig aber dieses Verständnis entwickelt dafür habe ich mit Pro Tools und es ist nach wie vor noch so, dass ich meine Haupt-DAWs sind halt Ableton und Pro Tools. Mhm. Mit Pro Tools liebe ich halt zum Beispiel aufnehmen oder editieren, weil es ist meiner Meinung nach, gibt es da keine geilere Oberfläche, das wirklich halt genau zu machen. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen, wie soll man das sagen, genau, psychologisch wahrscheinlich, aber ich finde, diese Sound Engine von Pro Tools klingt auch ziemlich gut. Ich will jetzt nicht sagen besser als Ableton, weil dann würde man ein Fass aufmachen wieder, ja, weil mittlerweile sind diese ganzen Sound Engines schon sehr, sehr gut. So, ja. Und das ist eigentlich fürs normale Gehör auch nicht wahrnehmbar, glaube ich. Also nicht mehr. Damals vielleicht, vor 15 Jahren, dass man eher gesagt hat, Ableton ist so eine Plattform, eine DAW, mit der du eher elektronische Musik produzierst, ja, während du dann mit Logic mehr so Bandkram produzieren kannst oder so. Das ist mittlerweile, glaube ich, scheißegal, was
du
machst.
Ja, ja, voll. Das denke ich auch. Ja.
Aber die ganze Pro Tools-Zeit, die hat sich zum Beispiel dann letztes Jahr ausgezahlt, als wir dann bei der Produktion Juli auf Avid-Konsolen umgestiegen sind. Und das dann halt einfach nativ ineinander übergreift, sich selbst.
Hat sich wieder gelohnt.
Und da habe ich gemerkt, ja geil, dann kann man wieder ne, so ein bisschen nochmal auffahren hier, ja, hey, und nochmal ein bisschen zeigen, was man kann, so mit Shortcuts und so. Und das, ja, war halt, ich meine, ich benutze Pro Tools immer noch sehr gerne und häufig, aber jetzt sabbel ich auch schon wieder sehr lange.
Sehr lange?
Ja, aber um es abschließend zu sagen, und da ist auch dann wieder die Brücke, diese ganzen Schritte, die ich da gelernt habe, auch was Musik, Mixing angeht und so, das hilft halt unfassbar. Also, es ist, glaube ich, nicht so, dass ich jetzt ein krasser Technik-Nerd bin. So. Mhm. Also im Vergleich vielleicht ja und so. Ich habe dann so meine Felder, wo ich halt wirklich auch mich total gerne reinnerde.
Naja, klar.
Es ist aber so, dass ich in der ganzen Zeit gelernt habe, Musik zu hören und Musik umzusetzen wieder. Dass man halt mit relativ wenig Handgriffen einfach Verhältnisse schafft, die im besten Fall den Leuten gefallen. In meinem Fall ist es ja dann so, ich muss antizipieren, der Schlagzeuger möchte so einen Mix haben und so, aber dann weiß ich halt, vielleicht auch, weil ich selber Schlagzeuger war oder bin, wo ist das Panning geil und wie fühlt sich das geil an, wenn du die Augen zumachst, dass du halt das vor Augen halt siehst.
Ja, voll,
dein
genau.
Drumset.
Genau.
Genauso halt, wenn du auf einer Bühne stehst, zum Beispiel mehr Stage Left, bist Bassist, so, dann versuche ich ein Stereo-Panorama zu bauen, was natürlich irgendwie ihm selbst Platz gibt so und gleichzeitig die Bühne aber ein bisschen abbildet, vom Ding her aber irgendwie ihm einfach gefällt, genauso wie bei einem Gitarrist oder bei wem auch sonst immer. Also,
aber das finde ich ist auch das Besondere irgendwie, wenn man Leute an diesen Positionen hat, die das halt verstehen, die selber auch Musiker sind oder die zumindest auch diese Erfahrung mitbringen, zu wissen halt, wie soll es denn für diesen Menschen auf den Ohren klingen halt so. Mhm. Also dann hast du Beispiel, wir haben mal irgendwie mit V&V Nation, haben wir Mera Luna gespielt, Headliner. Und ich kann mich da noch dran erinnern, da gab es dann irgendwie im Vorfeld keinen wirklichen Monitormenschen, der irgendwie bei uns am Start war. Und dann kam der gute Mann Sascha von, ich glaube, der macht auch bei Inextremo Monitor. Der war dann halt da. Und wir haben halt irgendwie keinen Soundcheck gehabt, irgendwie nur kurz einen Linecheck. Und ich hatte meine Hörer reingemacht. Und es war halt nicht. Bombensound.
Ah, geil.
Also wirklich, das war halt von Punkt 1 an war das halt so, ich setze mich jetzt hier hin, ich stehe auf einer dicken Bühne und der Sound ist halt mega krass. Mhm. So, ne? Und das ist halt, das ist denn dieser große Punkt, der halt natürlich sehr positiv ist. Da kannst du natürlich auch mal irgendwie in den Eimer greifen irgendwie und das andere Beispiel haben. Aber das war richtig geil. Und genau das, im Grunde genommen wünscht man sich sowas immer und man hofft natürlich auch immer an solche Menschen zu kommen, irgendwie, die halt dann irgendwie diese Erfahrungen mit sich bringen oder halt schon selber wissen, ey, ich mache auch selber Musik, irgendwie bin Musiker und weiß, wie das halt auf meinen Ohren klingen soll, ungefähr, dass da jeder immer mal spezielle Wünsche hat, das ist klar, aber ne, ja. So, dass man dieses Grundverständnis hat, das finde ich richtig gut.
Das ist auch immer Geschmackssache, definitiv, ja.
Ja, voll. Bei mir war das zum Beispiel, ich habe mit Logic angefangen. Ich habe sehr spät angefangen.
Ich habe es gehasst.
Ja, ich glaube, das ist dann immer so das Ding, mit welcher DAW du anfängst. Das ist dann auch erstmal so dein Ground, wo du da halt dann irgendwie dich auskennst, Shortcuts kennst irgendwie, ne? Und damit arbeitest, dann fühlst du dich erstmal wohl damit, weil du dich da ja irgendwie mit,
ja,
ne, so irgendwie an den Start bringst. Und das war bei mir, das war gar nicht so früh. Ich glaube, das fing auch erst so mit...
Vor zwei Wochen fing das an.
So, mit 20 Jahren oder auch noch später irgendwie, wo ich ein MacBook geschenkt bekommen hatte und dann dachte ich so, jo, Mensch, jetzt machst du mal Musik und bist halt am Songwriting irgendwie so und da fing das an, wenn ich mir jetzt Demos davon anhöre, dann denke ich mir halt so, also soundmäßig und auch die Verhältnisse von Drums zu einer Gitarre und Pipapo, also so wie das im Allgemeinen klingt und dass der Mix vielleicht auch sehr dünn noch klingt, sowas alles, das ist natürlich alles da, weil ich mich da nicht so richtig mit auskannte. Aber das Interessante ist, dass die Art, wie ich einen Song darstelle, dass die Drums so klingen und die Gitarren eine bestimmte, was weiß ich, eine bestimmte, ich sage jetzt mal, zweitrangige Stellung haben oder so, oder auch mal im Vordergrund sind, das ist alles gleich geblieben, nur der Sound ist halt besser geworden, weil ich mich mehr damit auseinandersetzen konnte, wo ich mit dem EQ reingehe irgendwie, wie muss ich eine Tom EQen und sowas
das,
alles. Ne?
Dass also, man da wie, wahrscheinlich über die Zeit die ganzen Werkzeuge sich bereitlegt,
genau.
Oder auch weiß, okay, jetzt habe ich hier quasi so ein Phasenproblem im Subbereich
genau.
Du schaffst jetzt auch ganz einfach gesagt Platz für die Kick.
Ja.
So, oder je nach Musikrichtung ist es ja auch, das ist ja auch mal nochmal eine Sache, wo platziere ich die Kick? Also ist die zum Beispiel bei EDM oder so, kannst du die Kick relativ weit noch nach unten bringen und alle Bassfrequenzen bringst du eher nach oben. Also so da setzt du den Low-Cut halt höher. Zum Beispiel, das ist halt echt je nach Musikrichtung anders. Bei Rock-Music oder bei anderen Sachen ist es dann so, dass die Kick halt viel weiter oben stattfindet, so während dann halt alle, ne, oder auch bei Popmusik eigentlich der Bass dann halt einfach auch das Tiefste ist.
Voll.
Jetzt glaube ich, beim Trap, ja, sind wir beim Tiefpunkt angekommen.
Beim Crap.
Genau, aber was ich auch noch sagen muss oder was ja auch gerade tagesaktuell für mich immer wieder ein Thema ist, ist halt dieser Ausgleich, den man sich schafft dadurch, dass man halt auch non-kommerzielle Musik gerade macht, immer mal wieder. Dass ich halt irgendwie mit meiner Band The Wave, was mittlerweile quasi ein Solo-Projekt ist, nicht nur quasi, sondern auch ist, dass ich dann bei allem Stress oder bei allen Sachen, wo man halt dann auch als Monitor-Engineer natürlich nicht mehr kreativ arbeitet in erster Linie, so, sondern ich dann auch funktionale Mixe mache und funktional dem Musiker dann diene, mehr oder weniger, und trotzdem natürlich noch meinen eigenen Geschmack damit reingeben darf und das im Bestfall dann halt auch irgendwie den kleinsten gemeinsamen Teiler irgendwie trifft oder Nenner.
Ich würde Nenner nehmen.
Die Taste geht nicht.
Geil.
Ja, der
die
Nenner.
Taste geht nicht. Nee.
Und danke, danke, meine Damen und Herren. Danke. Danke. Um dieses kreative Thema nochmal aufzugreifen, dass es auf jeden Fall hilft, den Kopf freizukriegen und sich halt auch bei aller Dienstleistungstätigkeit den Spaß immer zur Musik zurückzuholen. Ich meine, du machst noch mehr kreative Arbeit, glaube ich. Bei mir ist es in den Wintermonaten immer ein bisschen mehr und im Sommer ist dann immer die Zeit nicht so richtig da.
Das ist bei mir aber auch so.
Ist bei dir auch so.
Ja, ja, ne? Ja. Also, ja, ja, voll. Also ich sehe das auch jetzt schon dieses Jahr irgendwie, dass halt diese Anfangsmonate und auch die Wintermonate viel mehr Zeit dafür bereit ist, halt irgendwie ins Studio zu gehen, irgendwie wöchentlich auch da am Start zu sein oder zu Hause was zu machen mal irgendwie. Und ja, ey, Sommer ist halt Festivalgeballer.
Ja.
Den wollte ich vorhin machen, der ging bei mir nicht. Auf meinem MIDI.
Das müssen wir nochmal checken gleich.
Geht nicht.
Ja, das klappt was nicht. Ne?
Ja, ja. Das geht auf jeden Fall so weit, dass es mich manchmal auch ärgert, dass ich die Zeit dann nicht habe. Weil genau wie du auch sagst, ist es auch für mich so ein Ausgleich halt, kreativ zu sein. Ich habe es früher geliebt, einfach in den Keller bei meinen Eltern zu gehen und Musik zu machen. Das war so ein ganz losgelöst von, ich will da irgendwas mit erreichen oder ich will damit Geld verdienen, sondern ich mache einfach nur Musik und ich mache das, was ich jetzt gerade fühle, wo ich halt 100% Bock drauf habe. So. Und das muss auch niemandem anderen interessieren nicht, aber also gefallen. So, ne? Also das muss ja nur mir gefallen irgendwie.
Und das ist halt eine Sache, die musste ich jetzt die letzten Monate oder Jahre erst wieder lernen tatsächlich. Musik zu machen, ohne drauf zu gucken, ist das poppig genug?
Ja, geht ja, der Chorus
auf und so.
Voll, voll.
Und ich habe jetzt erst vor ein paar Monaten wieder damit angefangen, einfach Sachen zu schreiben, wo ich gedacht habe, ich habe da Bock drauf, ich finde das geil und wenn es für mich cool ist, dann ist es für mich erstmal alright. Und
darüber haben wir auch geredet, dass dieses, oder ich bin der Meinung, wenn du sowas schreibst oder wenn du so an den Song rangehst, dass du sagst, ich schöpfe jetzt das, was ich jetzt gerade in meinem Kopf habe, aus, pack das in die DAW, nehme diesen Track auf und der gefällt mir, ich feiere das total ab und du würdest dann irgendwie in, was weiß ich, random Zeit, 3 Wochen oder so diesen Track releasen, finde ich, dann geht er auch mit einer anderen Energie raus, weil du halt auch sagst, ey, das ist mein Ding. Ich find den halt geil. Ich gebe da jetzt ein Piep drauf.
Den, oder was?
Ja.
Ja.
Was andere Leute jetzt denken irgendwie, ne? Ich finde, das ist einerseits ist das total befreiend und andererseits mega schwierig, da auch nicht einzuknicken. Also nicht zu merken irgendwie, oh, jetzt ich fände es ja doch geil, wenn es jetzt irgendwie 3000 Leute hören oder so und alle mir schreiben, boah, wie geil ist das denn? Klar. Aber das wird ja nicht passieren, ja, weil es ja auch immer unterschiedliche Leute geben wird, die unterschiedliche Meinungen haben. So. Das ist ja ganz normal irgendwie.
Ja.
Ne, du kreierst was, das kommt raus und es wird immer Menschen geben, die es doof finden. Es wird aber auch immer Menschen geben, die halt sagen, ey, du hast genau meinen Geschmack getroffen.
Ja, und ehrlich gesagt, ist es auch so wie mit dem Podcast, ne? Wenn jetzt 2 oder 3 Leute.
Wir wollen da doch.
Wir wollen
doch. Wir
wollen doch berühmt werden. Reicht. Nein. Wenn jetzt 2, 3 Leute oder sogar 5 oder so diesen Podcast hier hören und sagen, hey, irgendwie eure Stimmen gefallen mir und ich finde das nice, dann denke ich mir nur so, ja, genau dafür machen wir das, weil es geil ist. Wenn, ne, das ist.
Ich mag deine Stimme.
Genau. wir müssen kurz eine kleine Pause machen aus Gründen und dann machen wir gleich weiter. Ich erkläre das später. Tschüsschen.
Tschüss.
Der Kopfhörer sitzt ganz anders jetzt.
Sieht doch ganz anders aus.
Madde ab. Okay, also, wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren so ein bisschen bei eigene Geschmäcker und das, was man selber am liebsten macht, muss nicht unbedingt jedem gefallen. So, da waren wir, glaube ich.
Genau.
Ne?
Das ist richtig.
Spitze.
Spitzenmäßig. Spitzenmäßig.
Ich bin die Spitzennase. Vielleicht kann ich einmal so zum Schluss kommen.
Bitte.
So. Ich glaube, das Interessanteste an Produktion machen, also es ist ja auch so,
Produktion
unfassbar.
Meinst du kreativ? In
genau, ja, genau. Okay. Produktion meine ich mit kreativ und für andere KünstlerInnen arbeiten. Ist dieses Spannende halt, okay, was möchte dieser Künstler von mir, wie halt dieser Track ist, sein soll, klingen soll und sich dann sozusagen in diese Welt so ein bisschen reinfinden. So, das habe ich halt vor 2 Jahren irgendwie fing das bei mir an, wo ich dann, das hatte ich ja auch erzählt, in der ersten Folge, wo ich dann in so ein Studio rein bin mit 2 Kumpels, die ich schon von früher kannte.
Mhm.
Und da dann halt angefangen habe, für andere Menschen halt Produktion zu machen. Und
also ihr schreibt Songs, also erstmal oder wahrscheinlich bis hin zum fertigen Mix.
Genau, ne? Genau. Und den Master lassen wir halt immer außer Haus machen.
Ja.
Aber genau, und da fing das halt irgendwie an, dann auch so diese Professionalität in dem Bereich für mich zu bekommen, dass man sich dann Gedanken darüber macht, wie kann ich dem gerecht werden, was der Künstler möchte von mir und wie kann ich das zum Beispiel auch mit meinen Skills, so weil ich ja dann auch immer noch eher am Anfang war und viel Learning war, Learning by Doing.
Ich muss auch sagen, so 2 Jahre Musikproduktion ist ja auch nicht viel, also da ist ja auch noch
Ist noch Luft nach oben,
da kann man noch, das ist ja auch das Geile, man kann die ganze Zeit weiter lernen.
Ja, voll, ja, definitiv. Und ich meine, also es gibt ja dann auch immer Unmengen an Plugins oder an Peripherie, die du halt irgendwie dazu bekommst oder neu auschecken möchtest und wo du dann neue Möglichkeiten bekommst. Und ich muss wirklich sagen, diese 2 Jahre waren echt gut, da reinzukommen. Das war irgendwie so ein Schnelldurchlauf, weil sehr früh dann auch anfing, dass ich Produktion alleine machen konnte. Und jetzt bin ich so an so einem Standpunkt, auch mit dem Song von meiner Schwester, den ich für sie geschrieben habe. Das war halt so mein erster Song, den habe ich ganz alleine geschrieben und den habe ich rausgebracht. So.
Wie heißt der?
Lotus heißt der.
Stimmt, darüber haben wir auch schon gesprochen.
Marie Claire, genau. Ja,
aber geile Produktion. Da Danke. Muss ich auch ehrlich sagen, dass ich da sehr beeindruckt war. Also weil ich dachte so, ja gut, das Songwriting, alles klar, aber da hast du gesagt, oh nee, die Produktion habe ich auch gemacht. Da war ich schon so, okay, krass, das ist irgendwie, das ist schon
vielen Dank
ein Funz-Song.
Funz-Kerl. Ja, ja der, genau. Und daraus, wo ich jetzt diesen Release und so mitgemacht habe, daraus habe ich dann halt auch einerseits das gezogen, dass ich happy damit bin, was dass er raus ist. Und auch zufrieden damit bin, wie er geworden ist. Man, glaube ich, nie zu 100% zufrieden ist, weil man immer denkt, man könnte noch irgendwas machen. Du musst dann irgendwann diesen Schalter drücken und sagen, nee, komm jetzt, wir hauen den jetzt raus, weil so ist er. Und dann aber auch auf der anderen Seite wieder dieses Kennenlernen, kommt das überhaupt an, was ich da mache? Also wieder diese Fragestellung, ist das gut genug? Mhm. Für die Menschheit so und auch ja. Für mich irgendwie so, ne, also und das Coole ist aber, finde ich auch in der jetzigen Zeit, wo Pro und Cons halt am Start sind, was diese Release-Zeiten angehen, so, dass du jetzt nicht unbedingt an einem Album arbeitest, sondern an Singles, die du halt nach und nach releast, hast du mit so einem kleinen Künstler dann trotzdem noch viel mehr die Möglichkeit, so eine Welt zu erschaffen, wo du jetzt vielleicht noch gar nicht oder ich jetzt noch gar nicht am Punkt bin, wo ich sagen kann, ey, wo geht das überhaupt hin? Also die Songs werden in einem Jahr höchstwahrscheinlich ganz anders klingen, als dieser jetzt, den wir released haben, das ist ganz klar, aber diese Idee zu haben, irgendwie dahin könnte es gehen, das ist finde ich sau schwierig, da so einen Weg zu finden irgendwie. Also da immer wieder am Start zu sein und immer zu gucken, ey, wie klingt die Musik jetzt? So, was ist angesagt? Wo kann ich mir Ideen holen? Dazu gehört ja irgendwie ganz viel Gegenhören, irgendwie irgendwelche Tracks aus dem Radio oder Pipapo irgendwie so, ne? Und das finde ich mega spannend, ist aber halt echt, wie gesagt, dieses Thema von Selbstwertschätzung und auch Selbstvertrauen irgendwie total schwierig. So, weil das ist ja so, du schreibst halt aus dir heraus. So, ne? Du machst halt das, was du fühlst in dem Moment. Und dann kommen wir wieder zu diesem Part, das werden Leute gut finden und andere Leute auch nicht irgendwie. Und ich glaube, das Geile ist ja auch, um da vielleicht einmal kurz abzuschließen, es gibt so viele Künstler auf der Welt, die halt Musik machen. Jeder Dulli bringt irgendwelche Musik raus und da ist höchstwahrscheinlich richtig viel geiler Scheiß bei, den du noch nie gehört hast und den du vielleicht auch nie hören wirst, weil sie halt nicht die Möglichkeit haben, die Musik an diese Masse zu bringen. Und ich glaube, für jeden Song, der geschrieben wird, wird es immer eine große Masse an Menschen geben, die den halt cool finden. Der wird die nur nie erreichen.
Ja, das stimmt. Und was aber nicht daran hindern sollte, weiterzumachen, weil
auf gar keinen Fall.
Auf der Welt gibt es so zwischen 7 und 8 Milliarden Menschen, glaube ich.
Ist das ungefähr so? 8 oder schon über 8.
Ja,
oh, viele.
Ja, viele. Auf jeden Fall relativ viele. Und ich glaube, wenn du jetzt einen Song schreibst, dann gibt es unter diesen 8 Milliarden viele Menschen, auch wenn die jetzt, ne, wenn das so ein Bruchteil ist, ist es in der Masse schon ein relativ amtliches Paket an Menschen, die den Song wahrscheinlich auch gut finden würden. Oder
ja,
die Künstlerin oder das Album oder den Künstler. Das Ding ist halt nur, die müssen es irgendwie hören. Da muss man sich halt, Stichwort Social Media und Marketing und so, was ja mittlerweile genau die gleiche Gewichtung hat, wie überhaupt die initiale Idee, einen Song zu schreiben.
Ja.
Da muss man sich überlegen, wie kriege ich den Song an Mann? Aber das ist auch nochmal eine Wissenschaft für sich, finde ich. Aber um auch nochmal auf dieses Song fertig machen und nicht fertig werden oder Angst davor zu haben, nicht fertig zu sein, Thema zurückzukommen. Rick Rubin hat gesagt, ich habe das Buch irgendwie oder
sehr geil, ich habe es auch, ich habe es noch nicht durchgelesen.
Ein guter Tipp ist, dass tatsächlich, es gibt es bei Spotify einfach als Hörbuch frei. Kann ich sehr empfehlen, auch für längere Autofahrten oder zum Einschlafen.
Genauso wie dieser Podcast.
Genau.
Zum Einschlafen.
Es ist tatsächlich so, dass er gesagt hat, Dinge fertig machen, um neue Projekte anzufangen und daran halt auch den Spaß zu finden. Einfach zu sagen, so, hey, nee, ich finde es einfach gerade gut, es gibt mir ein gutes Gefühl und so und dann mache ich da jetzt einen Punkt hinter, weil ich einfach so sehr Bock habe, den nächsten Song zu schreiben. Und genau das habe ich versucht, immer mehr reinzuholen und das Prinzip funktioniert ganz gut.
Mhm. Zusätzlich ist dieser Weg, dahin zu kommen, natürlich auch mega lang.
Ja.
Also so, was da denn alles abgeht. Irgendwie du schreibst den Song, du hast die Idee, dann kommt eine Demo, dann produzierst du irgendwie weiter aus, bis du die Produktion dann irgendwie da hast, wo du sagst, so ist es auch richtig, wie ich es halt meine irgendwie, mit vielleicht auch noch anderen Einflüssen oder Ideen irgendwie. Das dauert ja auch noch wirklich sehr lange irgendwie.
Es braucht aber trotzdem dann noch eine Schippe Mut, einfach dann zu sagen so, that's it.
Genau,
so.
Ja, genau.
Egal, ob da jetzt irgendein Kollege ankommt und sagt so, ja hier, also die Kickdrum, die hat aber, also da könntest du noch ein bisschen mehr Attack vertragen und so.
Ja.
Aber wenn du das Gefühl hast, so hey, nee, das ist schon alright so,
ja,
dann mach's einfach. Weil im Endeffekt wird diese Kick dann nicht entscheiden, ob der Song ein Hit ist oder nicht.
Voll, voll.
Tatsächlich, du hast ja nochmal über dieses Single-Business gesprochen, ne? Dass man eher so Singles produziert. Ist tatsächlich so. Muss auch so gemacht werden. Und dann hinterher hast du dann vielleicht 5 Singles und kannst das so in einer EP zusammenfassen oder sogar noch mehr, 12 Singles vielleicht. Und dann hast du halt ein Album. Ich persönlich bin halt echt voll der Albumhörer nach wie vor noch. Also es ist halt irgendwie, ich kann mich am besten in eine Welt begeben von einem Künstler, der halt ein Album geschrieben hat und das auch so gemeint ist irgendwie. Das ist für mich persönlich nach wie vor noch die geilste Art, Musik zu konsumieren, wenn ich den ersten Song von einem Album anmache und dann wirklich da reintauchen kann.
Voll, ich genieße das ja auch. Also Wenn ich auch so ein bisschen zurückdenke irgendwie, wo dieses Business eher ein Album-Business war, wo du irgendwie 2, 3 Singles hattest und dann kam auch schon das Album. Es ist ja auch so eine Art von Welt, die der Künstler dir zeigen möchte. So habe ich das gedacht. Oder das ist in genau dieser Zeit entstanden. So, und das ist ein Projekt, was halt zusammengehört, irgendwie ein Produkt. Nur finde ich es jetzt schwierig. Ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber geredet hatte. Aber ein Kumpel, der meinte halt auch so, ich versuche zu vermeiden, dass ich mir jegliche Singles anhöre, sondern warte eher darauf bei Künstlern, die das machen, auf das Album, damit ich mir das Album anhören kann. Und das kann ich halt gar nicht. Wenn irgendein Interpret, sei es zum Beispiel Bring the Horizon, eine Single raushauen, ich meine, die hauen jetzt gerade wirklich nur noch Singles raus, dann baller ich mir das halt rein und finde das halt mega geil, so irgendwie. Aber das Ding ist ja, wenn dann die Möglichkeit ist, dass der Künstler sagt, jetzt kommt aber in 3 Monaten oder 4 Monaten noch ein Album und da werden ja auch Tracks drauf sein, die nicht released sind, dann ist das natürlich Premium. So, dann finde ich das mega geil irgendwie. Aber als Newcomer hast du halt einfach auch nicht diese finanziellen Mittel, direkt zu sagen, ey, ich kann jetzt eine Albumproduktion machen, sondern das geht Step by Step. Dann hast du eine Produktionsfirma, die halt sagt irgendwie, ja, ey, wir machen jetzt erstmal Single, wir gucken mal, wie es läuft. So. Und das ist auf der einen Seite natürlich für beide Parteien geil, weil alles so ein bisschen locker bleibt, ne, auch vertraglich irgendwie, dass man erstmal sagt, man macht 3 Singles. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich auch, okay, es ist jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes. Nach diesen 3 Singles musst du vielleicht dich auch wieder umgucken nach Produzenten, die dann wieder was ganz anderes machen. So.
Ja, absolut. Und man sagt ja auch, ne, wenn du ein Album release, dann hast du vielleicht die Focus-Tracks irgendwie.
Ja.
Du hast einen Focus-Track, wenn du ein Album release, musst dann vorher dann halt Singles releasen, die natürlich auf dem Album auch stattfinden. Aber alle anderen Songs haben halt eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, einfach unterzugehen.
Die sind
einfach verpufft und verschenkt. So sagt man halt, wenn man in einem Label arbeitet.
Ja.
Und ich verstehe das auch. Ich fände es nur einfach trotzdem, ich fände es halt einfach sau schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, das habe ich auch letztens irgendwo mal aufgeschnappt, dass man wahrscheinlich einfach dieses ganze Album-Business umdenken muss. Und zum Beispiel das adaptiert auf, was ja auch funktioniert, zum Beispiel eine Serie bei Netflix oder bei Disney Plus oder wo auch immer, wo du halt weißt, es kommt jetzt eine neue Staffel Mandalorian zum Beispiel und jeden Freitag oder jeden Mittwoch kommt eine neue Folge. Und darauf freut man sich und hat Bock drauf. Ich weiß nicht, ob das mit Songs auch funktioniert, aber wenn man halt sagt so, hey, wir bringen ein Album raus und es kommt einfach einmal die Woche, jeden Mittwoch oder jeden Freitag kommt ein Track davon über die nächsten 12 Wochen. Vielleicht ist das ein Konzept, was auch aufgehen kann und was halt auch wieder irgendwie Anklang findet. Ich weiß es nicht. Aber also sowas.
Ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, dann schon. Weil du hast ja in einer kurzen Zeit dann sozusagen, also die Promomaschinerie ist ja dann perfekt einfach, weil du erstmal in kurzer Zeit neuen Content für die Menschen hast. Weil es ist ja auch so, dass wenn du eine Single gehört hast, dann hörst du die halt vielleicht eine Woche oder so richtig hart, weil du die abfeierst. Aber irgendwann verschwimmt das wieder, weil so viel Neues auf dich einprasselt von anderen Künstlern.
Genau, deswegen muss man einfach dagegen halten.
Da musst du dagegen
ganz viel machen.
Genau, und dann musst du sagen, ey, komm, jetzt hauen wir gleich die 2. Single raus und dann die 3. und dann kommt das Album.
Ja.
So.
Ich glaube, das mache ich ehrlich gesagt so. Ich glaube, ich werde jetzt ganz viele Songs schreiben und die einfach jede Woche mal releasen und mal gucken, was passiert. Ja, ich hoffe, genau so. Einfach rausscheißen.
Dass die
genau. Aber du wolltest einen Abschluss finden und den haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut gefunden. Das ist tatsächlich ein Thema, worauf man wahrscheinlich auch nochmal rumreiten kann und dann eventuell auch nochmal und nochmal rumreiten kann.
Und nochmal. Ich glaube, das kommt immer wieder auch, weil wir uns ja irgendwie auch...
Weil das ja auch unsere Oase ist.
So.
Das ist die kreative Oase, wo man Kraft zieht, um hier wieder zu ballern.
So.
Quasi.
Schön.
So. Und in dem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls es
Fragen gibt
schreibt einfach total gerne und wir
antworten
nicht. Bis die Tage.
Tschüss.